auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Ich habe immer gesagt, wenn die ganzen verantwortlichen Leute, jetzt sage ich auch mal Journalisten auch Richter, ja, mal den Molekularbiologen zugehört hätten, dann könnten sich jetzt eigentlich die langen Listen der Nebenwirkungen sparen, ja, weil es eigentlich von Anfang an klar war, dass das schief gehen muss.
Es ist ein zweites, was dann auffällt in der öffentlichen Diskussion, dass man Post-Vac sagt, Post-Vac haben wir nur ein paar tausend, aber alles andere unter Long-Covid oder Post-Covid unterordnet, und das gibt ist eine statistische Fehllage. Nach meinen Daten haben wir doppelt so viel Post-Vac wie Post-Covid. Und die Diskussion, die man immer hat, auch die Justiz immer führt, bei Prozessen Schaden nutzen. Und da sagt man immer, ja, aber insgesamt hat die Impfung ja genutzt. Und das, man mag ja sich nicht vorstellen und man mag ja nicht das Ungeheuerliche denken, dass man mit dieser propagierten Impfung, die von SPD und CDU Gesundheitsministern durchgepeitscht wurde, dass man damit einen Wahnsinnsschaden angerichtet hat. Wenn man das zugäbe, gibt das eine Systemerschütterung.
Ja, dann habe ich die Ehre und die Freude, Sie hier im Sprechsaal zu begrüßen. Vielen Dank für Ihr Kommen, Ihre Zeit und auch Ihre Aufmerksamkeit an diesem Abend, an dem es um die mRNA, manche sagen auch mod-RNA, manche sagen Impfung, manche sagen Injektion, also um diese Technologie gehen soll im Bezug zu Corona und die Impfschäden, die danach eventuell auftreten können. Bevor wir loslegen, mag ich auch noch einen Dank an den Sprechsaal ausdrücken. Wir drehen hier regelmäßig tolle Gespräche und auch Gesprächsabende wie heute. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, sozusagen Räume zu bekommen, wo man frei und offen darüber reden kann. Und im Sprechsaal dürfen wir das. Deshalb ist es ganz von großem Wert, dass wir uns hier versammeln dürfen und Dinge besprechen, die hier sind und auch andere, die dann zuschauen, relevant finden. Das würde ich immer noch vorher sagen. Ja. Bevor ich meine beiden Gäste vorstelle, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, um hier zu sprechen, habe ich mir überlegt, dass ich zwei Zitate aus den RKI-Protokollen mal raussuche, um vielleicht einen gewissen Boden zu bereiten für unser heutiges Gespräch. Vielleicht haben es manche mitbekommen, im Sommer letzten Jahres sozusagen saßen wir hier und haben die geleakten Protokolle veröffentlicht, die dann deutlich machten, also sie machten vieles deutlich, aber was sie auch deutlich machten, war, dass die Impfkampagne hauptsächlich, teilweise kann man vielleicht streiten, politisch motiviert war. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie und auch nicht schwierig zu deuten, denn eins meiner Lieblingszitate aus den Protokollen ist eigentlich, politischer Entschluss ist schon längst gefasst, Punkt. Es sollen so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden. Punkt. Und ein zweiter, also der war im Januar 23, den habe ich für einen anderen Artikel nochmal rausgesucht, der passt total zu dem Abend, also Januar 23. Ich zitiere aus dem RKI: Monatsberichte und Impfdashboard werden zum Mai eingestellt. Bewertung von Impfnebenwirkungen wird nicht mehr möglich sein. Dies muss sehr gut kommunikativ begleitet werden, damit es nicht aufs RKI zurückfällt. Makaber, aber vielleicht auch lustig. Und genau dieses Monitoring von Impfnebenwirkungen, um das wird es heute auch gehen und was da geschehen ist. In diesem Sinne mag ich gerne meine Gäste vorstellen. Ich beginne mal hier zu meiner Linken. Professor Dr. Klaus Steger ist Molekularbiologe Unruhestand. Zuletzt hatte er eine Forschungsprofessur für molekulare Andrologie an der Universität Gießen inne. Sein Forschungsfokus war die genetische und epigenetische Regulation der Genexpression am Modell der männlichen Keimzelle. Er besitzt eine mehr als 25-jährige Erfahrung zu verschiedenen PCR- und mRNA-Technologien, die in mehr als 150 Originalpublikationen sowie zahlreichen Übersichtsarbeiten und Lehrbuchkapitel mündeten. Seit Ende der 90er Jahre wurden seine Forschungsprojekte kontinuierlich durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Ja, danke für die Einladung.
Dann darf ich noch begrüßen Herr Dr. Möller. Ich hatte heute schon das Vergnügen, ein Interview mit ihm zu führen. Sie sind Facharzt für Kardiologie. In den Kliniken Nienburg und Burglengenfeld bekleideten Sie den Posten des Chefarztes der Kardiologie. Sie haben während und unmittelbar nach dem Corona-Geschehen 350 Patienten mit Post-Covid- und Post-VAC-Erkrankungen betreut. Aus diesen praktischen Erfahrungen heraus haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Post-VAC. Die vertuschte Katastrophe kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank auch für Ihr Kommen.
Danke für die Einladung.
Ich beginne mal mit Ihnen, Herr Steger. Wir haben uns auch im Vorfeld hier gesagt, dass es willkommen ist, wenn Fragen einfach gestellt werden. Wir improvisieren. Also ich habe zwar einen Plan, aber den Plan müssen wir auch nicht faktisch einhalten unbedingt. Aber ich beginne vielleicht mal, um den Anfang zu machen. Heute vor knapp mehr als 4 Jahren begann die Impfkampagne. Wir kommen gleich noch auf den Begriff. Das Präparat oder die Präparate, die milliardenfach verabreicht wurden, sollten wirksam und nebenwirkungsfrei sein, so die Verlautbarung. In den RKI-Protokollen des 8. Januar 2021, also vor 4 Jahren, steht, ich zitiere mal, Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt, Dauer des Schutzes ist ebenfalls unbekannt, Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung für Genesene und Geimpfte. Also viel Unwissen. Beginnen wir vielleicht damit, wie der Wissensstand aktuell hinsichtlich dieser Technik ist. Also Sie an die Frage, würden Sie sagen, es ist eine Impfung oder ist es keine? Und was wissen wir jetzt über diese Technik, was am Anfang noch unklar war? Was würden Sie sagen?
Ja, also zunächst mal mein Dank nochmal an die RKI-Protokolle. Für mich waren es nicht so überraschend, da eigentlich nur das bestätigt wurde, was wir von Anfang an gesagt haben. Ja. Laut Paul-Ehrlich-Institut heißt es genetische Impfung. Und ich habe jetzt die letzten Jahre immer vermieden, dass ich das als Impfung bezeichne. Ich habe immer von Injektion gesprochen oder Geninjektion, weil Impfung einfach positiv in den Köpfen der Menschen abgespeichert ist. Und so eine konventionelle Impfung auf Proteinbasis absolut gar nichts mit dieser genetischen Impfung zu tun hat. Rein wissenschaftlich gesehen ist es eine sogenannte Transfektion, wenn man das im Labor macht. Ja. Medizinisch wäre es vielleicht eher eine Gentherapie, wobei das auch nicht passt, weil Impfungen werden ja gesunden Menschen verabreicht und die keine Therapie brauchen. Ja. Also, ich bevorzuge, wie gesagt, Injektion oder Geninjektion, weil immer Impfung in Anführungszeichen oder so, das ist auf die Dauer dann auch lästig. Ne?
Und vielleicht kann ich gleich da nachfragen, es wurde gesagt, mRNA und Lipid-Nanopartikel sind in kürzester Zeit abgebaut. Frau Büchs meine so, verschwunden, von Zauberhand weg. Was sagen Sie heute dazu?
Ja, also ich habe immer gesagt, wenn die ganzen verantwortlichen Leute, jetzt sage ich auch mal Journalisten auch Richter, ja, mal den Molekularbiologen zugehört hätten, dann könnten sich jetzt eigentlich die langen Listen der Nebenwirkungen sparen, ja, weil es eigentlich von Anfang an klar war, dass das schief gehen muss. Ich bezeichne die Impfung immer als trojanisches Pferd und zwar wirklich perfekt gelungen. Und zum trojanischen Pferd kommen immer 2 Punkte. Ja. Außen hat man die Hülle, das war damals das hölzerne Pferd, jetzt ist im Lipid-Nanopartikel im Innern, da waren damals die Krieger gesessen, ja. Und jetzt ist eben die RNA, sage ich jetzt mal ganz allgemein, kommt gerne näher drauf. Und dann wurde immer behauptet, es wird eine normale Infektion eines Viruses nachgeahmt. Und das stimmt eben aus zig Gründen nicht. Das kann ich vielleicht kurz mal erklären hier. Wenn wir mal mit den Lipid-Nanopartikeln anfangen. Lipid heißt einfach Fett, also kleine Fettkügelchen, Nano, klein. Und Fett ist ja, prinzipiell mal nicht so besorgniserregend für unseren Körper. Ja. Also Viren, es sind immer Proteine oder Glykoproteine, also Zuckerproteine, da wo auch die Antikörper dann dran binden. Das Problem ist jetzt die Kleinheit, Nano sagt er das, ja, die so klein sind, dass biologische Schranken überwunden werden, was eben so ein vollständiger Virus im Normalfall, sage ich jetzt mal einschränkend dazu, mit Sicherheit nicht macht. Na, man weiß ja, dass das Spike-Protein, das dann produziert wird, durchaus die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, die Plazenta-Schranke überwinden. Also das hätte man sich eigentlich auch vorher denken können. Ja. Und selbst wenn alles so funktioniert, wie es geplant ist, also das Spike-Protein wird produziert und das soll ja dann als Vorlage für unser Immunsystem gelten, das dann die Antikörper produziert, ist es natürlich so, im Normalfall bei einer Virusinfektion werden die Antikörper des Virus daran hindern, weitere Zellen zu infizieren. Hier ist es nicht so, weil Antikörper eben nicht an Fett binden. Das heißt, mit den ganzen Boosterimpfungen, selbst wenn man also immun wäre, kann unser Körper diese neuen Lipid-Nanopartikel nicht davon abhalten, damit der Inhalt in weitere Zellen entleert wird. Und dann ist es beim Virus ja so, ganz am Anfang hat man gehört, SARS-CoV-2 braucht ja diesen ACE2-Rezeptor. Das heißt, ein Virus wird immer durch ganz bestimmte Zellen befallen. Und Lipid, es ist so, dass ja jede einzelne unserer Billionen Zellen von einer Lipidschicht umgeben ist. Und die Lipid-Nanopartikel können eben relativ wahllos, theoretisch, also mit jeder Zelle unseres Körpers verschmelzen. Also zum Beispiel auch Erzmuskelzelle oder so, ja, was ein normaler Virus eben auch nicht machen würde. Das heißt also, die Hülle ist schon mal nicht mit einem Viruspartikel zu vergleichen. Wenn man jetzt nach innen geht, die RNA, ja, es wird immer mRNA, ist für mich eine absolut bewusste Täuschung. Ich versuche das also zu vermeiden, weil es tatsächlich eine Mod-RNA ist. Und es ist eine modifizierte mRNA, die mit einer mRNA so viel zu tun hat wie ein Hauskätzchen mit einem Tiger. Ja. Also sie beide kodieren natürlich für ein einzelnes Protein, aber natürlich wird eine normale mRNA niemals für ein fremdes Protein, also sprich für ein virales Protein kodieren, weil natürlich jede Zelle, die ein fremdes Protein produziert, von unserem Immunsystem erkannt und damit abgetötet wird, sozusagen zum Wohle des Organismus. Ja. Und dass das eben modifizierte mRNA war, kann man auf jeder Homepage der Herstellerfirmen lesen. Also BioNTech bietet sich an, da steht es ganz offiziell dort. Wir nutzen synthetisch modifizierte mRNA in Klammern Moderna, den Begriff habe also nicht ich erfunden, ja, nutzen also die Firmen selbst. Und man denke nur an den Medizinnobelpreis von 2023, ja, an Carico und Weismann. Die haben ja praktisch den Preis gekriegt für ihre Forschungsarbeiten, um eben aus der mRNA Mod-RNA zu machen. Die ursprüngliche Idee stammte ja von den Robert Malone. Der hat tatsächlich mal natürliche mRNA in Mäusemuskel injiziert, hat theoretisch funktioniert, war aber für die praktische routinemäßige Anwendung vollkommen indiskutabel, wegen der kurzen, extrem kurzen Lebenszeit von mRNA. Und das ist von der Evolution so gewollt. Ja, weil natürlich eine mRNA in ganz bestimmten Zellen für ganz bestimmte Proteine kodieren muss. Ne? Also wir haben Billionen von Zellen, wir haben verschiedenen Geweben zusammengefasst und es ist, denke ich mal, klar, dass, ja, sage ich mal, eine Muskelzelle andere Proteine und damit andere mRNA als zum Beispiel eine Leberzelle braucht. Ja. Und selbst eine Leberzelle wird im Laufe des Tages, wenn man schläft, Alkohol trinkt, Medikamente einnimmt, fettes Essen isst oder so, ja, unterschiedliche Proteine und somit mRNA brauchen. Das heißt, die kurze Lebenszeit, wir sprechen hier von wenigen Minuten im Normalfall, dieser mRNA ist von der Evolution gewollt, damit sich unser Körper möglichst schnell an veränderte Umweltbedingungen anpasst. Und dieser Medizinpreis nochmal zu sagen, der hat ja daran gearbeitet, dass man diese mRNA eben extremstens langlebig macht. Und das eigentliche Ziel dieser ganzen Technik ist ja, möglichst viele Zellen unseres Körpers möglichst lange dazu zu bringen, möglichst viel eines körperfremden Proteins, in dem Fall eben des viralen Spike-Proteins, zu produzieren. Und das muss mir irgendjemand mal erklären, was da dahinter der Sinn sein soll. Ja? Also, dass es das nicht gut gehen kann, war eigentlich vom ersten Augenblick klar. Ja. Mhm. Es ist leider ein bisschen länger geworden, aber ich denke mal, ja, das müssen die Leute wissen.
Ja, aber es ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung für die Frage, die ich auch Herrn Müller stellen wollte. Also jetzt hören wir hier, das war eigentlich von Anfang an klar. Wir hatten heute auch ein Gespräch. Sie haben sich, wir haben heute auch darüber gesprochen, Ende 2020 impfen lassen. Da, also Sie hatten nicht diese Klarheit, die jetzt hier gerade gesprochen wird. Jetzt sind aber 4 Jahre vergangen. Was sagen Sie, was wissen Sie heute über dieses Produkt, ich sage jetzt nicht Impfung, was Sie damals nicht wussten?
Also zunächst, bei mir war diese Klarheit überhaupt nicht da. Aber ich war im kleinen Krankenhaus, Kardiologe, Intensivmediziner und wir sahen die schweren Fälle. Und die Wuhan-Variante des Virus war extrem bösartig. Also wir hatten eben nur die Intensivstation voll und die Leute starben. Und wir hatten keine Mittel dagegen. Hatten wir schon, wir haben das Cortison dann eingesetzt mit Erfolg, aber für uns war die Impfung lebensrettend, weil wir das sahen, weil wir eine Erkrankung sahen, wo es kein Weg zur Heilung gab. Und es haben zwar früh Virologen gesagt, dass das Virus mutieren wird und nicht mehr so gefährlich sein wird in Zukunft, aber in der Situation, in der wir waren, war das ein Grauen. Bauchlage, Rückenlage, Bauchlage, Rückenlage. Und tot. Und deswegen waren wir, oder war ich zumindest, naiv. Dieses molekularbiologische Wissen habe ich nicht gehabt. Ich habe den Behörden vertraut und war mit über 60 Risikopatient, oder Risiko, das zu kriegen, und hatte Angst. Ich hatte Angst. War froh, als ich die Impfung hatte. Und weiß noch, dass ich im Katheterlabor stand mit meinen Katheterschwestern und wir besprachen das und die waren alle skeptisch. Und ich habe gesagt, nee, Nebenwirkungen sind nur sehr gering. Und wenn sie auftreten, sorgt der Staat für euch. Und das sind zwei Sätze. Ich glaube, ich habe mich mit keiner anderen Aussage so geirrt wie mit den beiden. Dann hatten wir das Cortison-Hochdosis gegeben. Dann war meine persönliche Angst schon ein bisschen weniger, weil ich sah, also wenn man das rechtzeitig gibt, kann man das Lungenversagen verhindern. Wir hatten das 2-3 Monate vor den Engländern, die Cortison auch gegeben hatten. Die hatten Dexamethason gegeben, 10 Tage, 4 Milligramm. Wir haben bei bestimmten Patienten, die bestimmte Laborwerte einen Anstich hatten, gezielt Cortison gegeben für 3 Tage und haben dann keinen Toten mehr gehabt. Die Engländer hatten 22% in der Cortison-Gruppe. Und da hatte ich keine Angst mehr. Da dachte ich, das geht. Dann habe ich das versucht zu veröffentlichen. Das hat keinen interessiert. Bin nicht durchgedrungen, habe an 40 Universitäten geschrieben, ins Ausland geschrieben, an Drosten, Spahn, Lauterbach. Es interessierte keine, was so ein kleiner Kardiologe in einem winzigen Krankenhaus rausgefunden hat. Das interessierte keinen. Und auch ein Paper wurde abgelehnt. Inzwischen hatten die Engländer ihre Studie raus und die Engländer wurden gefeiert mit 22% Letalität in ihrer Gruppe. Uns hat man ignoriert. Und retrospektiv muss ich sagen, hätten wir da Gehör gefunden, hätte man keine Impfung gebraucht. Also, aber ich war zu der Zeit nicht berührt von molekularbiologischem Wissen. Zu der Zeit vertraute ich noch, dass die Impfung gut ist und wenig Nebenwirkungen hat. So. Das sollte sich ändern. Und es hat sich geändert, weil meine Partnerin sich hat impfen lassen. Und dann passierte etwas 2 Wochen später. Sie ist Altenpflegerin und sie konnte ihre Dokumentation bei Kranken nicht mehr aufschreiben. Und sie hat es fotografiert von ihr. Die hat ihre Kollegin gefragt, die waren entsetzt, weil sie machte das seit 20 Jahren. Und dann war ihr das wohl auch sehr unangenehm. Dann hat sie das abfotografiert, was die anderen reingeschrieben haben, und hat das dann für ihre Patienten moduliert. Also eine Art von kognitive Störung. Sie hat mir das damals auch gar nicht gesagt, erst retrospektiv. Eine kognitive Störung und eine schwere Müdigkeit entstand. Nun kennt das jeder, Burnout, aber das ist nicht Burnout. Diese schwere Fatigue, die entstand, Fatigue kannte man schon von dem chronischen Müdigkeitssyndrom, ist pathognomonisch für die Erkrankung, so nennen wir das, wenn es typisch ist. 90% meiner Patienten hatten das, eine schwere Müdigkeit und auch eine Müdigkeit, wo Schlaf nicht erholsam ist und wo jede körperliche oder seelische Anstrengung am Tag später zum Kollaps führt. Das nennt man PEM, Post-Exertional Malaise. Das hatten diese Erkrankungen, das sah ich auch bei ihr. Sobald die ein bisschen Stress hatte, ging's ihr schlechter. Dann kamen Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, wahnsinnige Kopfschmerzen, Sehstörungen dazu. Und da erst habe ich begriffen, holla, das war die Impfung. Und dann sind wir nach Erlangen in die Augenklinik, weil die zu der Zeit eine These hatten, das Post-Covid. Und man fasste das alles noch am Anfang. Ich selbst habe das noch Post-Covid oder Long-Covid gesagt, obwohl es eigentlich der Begriff Post-Vac kam dann erst später durch. Und bis heute hat man ja eher so das Bestreben, dass man das unter Long-Covid versteckt, was da eigentlich passiert. Aber nein, es ist eine Erkrankung, genau genommen das postakute Covid-19-Impfsyndrom, so ist der exakte Name, oder weil das so ein langes Wort ist, Post-Vac. Wo Paul-Ehrlich-Institut sagt, das ist bis heute wissenschaftlich nicht definiert. Und dieser Satz von Paul-Ehrlich, das ist wissenschaftlich nicht definiert, das erinnert so ein bisschen an die scholastische Theologie und Philosophie, wo man sagte, man kann sich was denken, aber es heißt nicht, dass es existiert. Und umgekehrt, wenn es nicht definiert ist, kann es ja nicht existieren. Also das machen wir sozusagen philosophisch eine Rolle rückwärts ins Mittelalter, in die Hochscholastik, wenn wir sagen, das ist nicht definiert. Aber so wird gesagt, es ist nicht definiert, also kann es das nicht geben. Wie definiert man eine Erkrankung? Man setzt Ärzte dran, die das untersuchen, die setzen sich zusammen und sagen, okay, wir haben hier 5 Punkte, bei Rheuma zum Beispiel, wenn ich 5 Punkte habe und die frage ich ab und 4 treffen zu, dann nenne ich die Krankheit Rheuma. Es wäre auch bei Post-Vac ganz einfach. Wenn ich bestimmte Kriterien habe, zum Beispiel Spike-Protein-Nachweis, Nachweis von Autoantikörpern, schwere Müdigkeit, kognitive Störung und noch ein paar andere. Die frage ich ab und sage, okay, definiere jetzt 6 Punkte und wenn 5 davon zutreffen, nenne ich das Baby Post-Vac. Das wäre eine Definition einer Erkrankung. Und da drückt sich die universitäre Wissenschaft, weil dann macht man ja das Ganze transparent. Dann kann man ja sozusagen auf einmal in der Statistik der Kassen sagen, ah, das ist ja viel, viel, viel mehr. Und über ein paar Zufälle, was mit dem Erde-Institut in Berlin-Buch zusammenhing, Frau Bimmler, die hat früh rausgekriegt, dass Post-Covid und Post-Vac Rezeptorantikörper nachweisbar sind. Das sind Eiweiße, die gegen körpereigene Rezeptoren gerichtet sind. Und die heißen agonistische Rezeptorautoantikörper. Das kommt vom griechischen Wort agomai, etwas tun. Also das sind Rezeptorautoantikörper, die den Rezeptor erregen. Nicht im Gegensatz zu Blockern, kennt man das Medikament Beta-Blocker. Ein Beta-Blocker blockiert Beta-Rezeptoren. Ein agonistischer Rezeptorantikörper setzt sich dran und stimuliert ihn. Aber es ist wie so ein Dauerkrampf eines Muskels. Er stimuliert ihn dauerhaft und zwar nicht nur wenige Minuten wie ein normaler Vorgang, sondern 3 bis 4 Wochen. Und dadurch werden die Energiekraftwerke der Zellen, ich sage das jetzt mal ganz grob, ausgelutscht. Es ist für mich eine Erklärung, warum so eine lähmende Müdigkeit und eine Energielosigkeit entsteht. Wenn man diese Autoantikörper aber entfernt, kommt es bei 3/4 der Patienten erstmal zur klinischen Verbesserung, was mir schon zeigt, dass die in der Pathophysiologie der ganzen Erkrankung eine wichtige Rolle spielen. Aber meistens kommt es leider zum Rezidiv. Und diese Therapie wird von den Kassen nicht bezahlt. Die Patienten müssen das selbst bezahlen.
Rezidiv ist ein Rückfall, oder?
Rezidiv ist ein Rückfall, ja. Okay. Ganz normal.
Wir kommen da noch mal auf das Krankheitsbild zu sprechen. Ich will da jetzt nicht, das will nicht abkürzen. Ich wollte mal eine Sache noch mal aufgreifen, Herr Steger, die jetzt aktuell besprochen wurde. Da geht es um diese sogenannte Rest-DNA in den Injektionen. Dazu gab es auch mal einen MDR-Beitrag, der dann gelöscht wurde und nie wieder online ging, obwohl er keine journalistischen Standards verletzt. Es ist immer noch nicht, darf immer noch nicht eingesehen werden. Ich habe mal geguckt für diese Rest-DNA-Geschichte, da steht im Ärzteblatt Folgendes. Zwar könne eine DNA-Restmenge zurückbleiben, diese sei aber in kleinen, unschädlichen Mengen unterhalb eines Grenzwertes vorhanden. Bis dato gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Nebenwirkungen in Verbindung mit DNA-Restmengen in den zugelassenen Covid-19-mRNA-Impfstoffen in Verbindung stehen könnten, so das Paul-Ehrlich-Institut. Was ist Ihr aktueller Kenntnisstand, was die Rest-DNA in den Präparaten angeht?
Ja, gute Frage. Besten ist natürlich, man schließt die Augen, dann sieht man keine Probleme. ja, es klingt natürlich seltsam, wenn in einer RNA-Injektion jetzt plötzlich DNA vorhanden ist. Ja. Entdeckt wurde es ja, wie das meistens ist, zufällig von diesem amerikanischen Wissenschaftler Kevin McKernan, Februar 2023, also vor ziemlich genau 2 Jahren. Ja. Dann gab es also weltweit verschiedene Labore, die das nachgekocht haben. Herr Speicher, Herr Buchholz und bei dieser MDR-Sendung waren das die Magdeburger Kollegen König und Kirchner. Und ein Team von MEGFD hat ja vor Weihnachten selbst eine Studie dazu publiziert und es haben alle Labore relativ wenige Chargen zur Verfügung gehabt, muss man sagen. Ja, zur Verfügung gehabt. Es ist relativ schwierig, da dran zu kommen. Aber es haben alle Labore bei allen Chargen DNA gefunden. Das spricht ja auch schon mal für die Tatsache, dass da tatsächlich was drin ist. Ja, eigentlich sogar mehr, weil ja verschiedene Labore zum Teil auch unterschiedliche Methoden verwenden. Also ist das eigentlich wissenschaftlich sehr valide. Ganz am Anfang hat es geheißen, DNA-Kontamination, also eine Verunreinigung. Das hat man dann revidiert, weil eine Verunreinigung immer von außen kommt und die könnten wir beseitigen, wenn man besser arbeiten würde. Ja? Und jetzt ist es so, dass die DNA allerdings wichtig ist für den Herstellungsprozess. Das heißt, die kommt also von innen, wird jetzt als Rest-DNA oder als Plasmid-DNA bezeichnet. Jetzt müssen wir vielleicht kurz sagen, was Plasmid ist. Ja, also Plasmid ist eine ringförmige DNA, die vor allen Dingen in Bakterien vorkommt. Und im Prinzip kennt jeder das Problem der Antibiotikaresistenzen, der multiresistenten Keime, da spielen diese Plasmide eine durchaus große Rolle, ja, weil sie eben Gene für Resistenzen gegen Antibiotika enthalten. Und diese Bakterien sind sehr tricky, die tauschen die untereinander aus. Greifen sich also selber unter die Arme. Ja. Und das ist der negative Punkt, den man in der Medizin kennt hier. Und für den Herstellungsprozess wird es als Vorlage benutzt, um anschließend die RNA herzustellen. Weil RNA vermehrt sich nicht so einfach. Das wird immer neu von der DNA abgelesen. Und DNA-Vermehrung kennt ja mittlerweile in den letzten 5 Jahren jeder von der PCR. Ne? Bei jedem Zyklus hat man eine Verdopplung der RNA-Menge. Ich kann also in so ein Plasmid, kann diesen Ring mit einer Genschere aufschneiden, dann kann ich jede x-beliebige Sequenz reinmachen, also zum Beispiel jetzt die Information für ein Spike-Protein, dann anschließend kann es wieder mit einem anderen Enzym zukleben. Ja. Wird weltweit täglich zigtausendfach in allen molekularbiologischen Laboren gemacht, haben auch wir gemacht, ist überhaupt keine Kunst, man kann alles, kann man bei Firmen, gibt es Kataloge, kann man alles kaufen. Ja. Ja. Und das heißt, in der Gentechnik ist es eigentlich schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Ja? Also auch das war eigentlich bekannt. Ja? Jetzt müssten wir vielleicht zwei Sachen sagen.
Das heißt, diese DNA-Verunreinigung ist keine Verunreinigung, weil sie ist einfach Bestandteil des Herstellungsprozesses.
Also man braucht es und es ist sozusagen nicht vollständig entfernt. Mhm. Ja, und dazu müsste man zwei Sachen sagen. Es wird auch bei zukünftigen Injektionen auf dieser Technik so sein. Das Problem ist, dass DNA und RNA biochemisch sehr ähnlich sind. Ja, und je ähnlicher zwei Moleküle, desto schwieriger ist es, die wirklich wunderbar zu trennen. Also im Forschungslabor geht es natürlich. Mit der Prämisse, dass man ganz viel wegwirft natürlich, ja, aber das geht natürlich nicht im Industriemaßstab. Die Pharmaindustrie wird nicht irgendwie 2/3 dessen, was sie produziert, wegwerfen, weil einfach beide Sachen drin sind. Ja, ja. Das ist also unrealistisch und deshalb wird es auch bei zukünftigen Injektionen dieser Art so sein. Ja. Und das andere ist dann in dieser berüchtigte Grenzwert. Mhm. Ja? Das heißt, die EMA, da gibt es relativ, ich weiß jetzt das genaue Jahr nicht mehr, aber da hat es so einen Rolling Review Report gegeben und da ist es auch definitiv aufgeführt, aber die Firmen haben dann gesagt, es liegt unter diesem Grenzwert. Ja? Aber Grenzwert, das Problem ist, damit eigentlich überhaupt niemand sagen kann, was der Grenzwert ist. Aber dieser Grenzwert bezieht sich nämlich auf sogenannte nackte DNA, also freie DNA, weil man ja die Gentechnik schon früher gemacht hat, zum Beispiel bei Herstellung von Insulin oder irgendwelchen Antibiotika oder so. Man kann sagen, wenn mir einer DNA oder RNA in die Blutbahn spritzt, dann finde ich jetzt das nicht so toll, ja. Auch wenn ich jetzt ein gutes Immunsystem habe, dann gehe davon aus, damit das innerhalb weniger Minuten eigentlich unschädlich gemacht ist. Ja. Und diese Nukleinsäuren gehen von sich aus nicht in die Zelle rein. Aber jetzt denken wir wieder an das trojanische Pferd. Ja. Die sind ja alle in die Lipid-Nanopartikel verpackt. Und zwar sowohl diese Mod-RNA als auch diese Rest-DNA, weil sie eben chemisch so ähnlich sind. Ja. Und die sind dann gerade so gemacht worden, damit der Inhalt in die Zellen hineingeht. Und dazu gibt es überhaupt keine Erfahrungswerte, weil es eben zum ersten Mal durchgeführt worden ist. Das heißt, diese Grenzwerte sind das Papier nicht wert, worauf sie geschrieben sind. Ja. Also in Lipid-Nanopartikel verpackte DNA, da gibt es ja nur einen Grenzwert und das ist 0,0. Ja.
Also das heißt, als Olaf Scholz meinte, wir sind Versuchskaninchen, da hatte er damit schon recht, was das angeht.
Ja. Würde ich mal sagen. Ja.
Das heißt aber auch, wir kommen jetzt gleich vielleicht zu dem klinischen Bild von dieser Impfstellung, aber niemand kann sagen, inwiefern sich das auf den menschlichen Körper auswirkt. Oder?
Ja, also wir haben jetzt, wie gesagt, das mit den Lipid-Nanopartikeln und mit den Mod-RNA, das war also das trojanische Pferd, ja, was von Haus aus schon schlecht ist, ja, schlechte Idee. Und das mit der Rest-DNA, das ist sozusagen nur noch das Zuckerl obendrauf. Ja. Genau, und eine Story müssten wir vielleicht schon unbedingt noch ansprechen, weil da gibt es ja speziell bei Pfizer-BioNTech eine extrem bedenkliche Sequenz auf diesen Plasmidtroph, die also bei moderner nicht vorhanden ist. Und das diese sogenannte SV40 Promoter Enhancer heißt das immer. Ja. SV steht für Simian Virus, also ein Teil eines Affenviruses. Ja, und das Überraschende ist jetzt, dass die E. coli-Bakterien, die das Ganze produzieren, mit diesem SV40-Promotor überhaupt nichts anfangen können. Der ist nämlich nur für eukaryotische Zellen, also für Zellen mit Kern. Bakterien haben ja keinen Kern. Er ist aber extremstens bedenklich. Also es funktioniert ja auch ohne, wie Moderna zeigt. Ja, ja. Mhm. Er ist aber bedenklich, weil, und das ist auch schon seit den 1960er Jahren in der Forschung bekannt, in der Zelle gibt es zwei große Hindernisse. Das erste ist die Zellmembran. Dazu haben wir jetzt das trojanische Pferd. Ne? Also es wurde auch zur Überwindung der Stadtmauer benutzt. Ja. Und wenn das Ganze dann im Zellplasma ist, gibt es die schwierigere Hürde, und das ist die Kernmembran. Und wenn man jetzt Gentherapie macht, dann möchte man ja defekte Gene durch intakte ersetzen. Das heißt, man möchte die DNA ja in den Zellkern hineinbringen, ja, damit es dann in das Genom eingebaut wird. Und dazu nutzt man also in der Forschung schon seit Jahrzehnten genau diesen SV40-Promotor-Enhancer. Also es gibt keinerlei Gründe, den da anzuwenden, aber er hat ja unheimliche, unkalkulierbare Gefahren, dass also Teile dieser DNA tatsächlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, in den Zellkern gehen, und wenn es im Zellkern ist, dann wächst natürlich auch die Gefahr, damit tatsächlich Teile davon jetzt in das Genom integriert werden. Ich spreche jetzt nicht von ganzen Genen, das ist auch gar nicht nötig, es reichen also kleine Teile, um die Genexpression dieser Zelle zugrunde zu richten, und wenn das alles nicht mehr passt, dann entartet die, Stichwort, kann sich zu einer Krebszelle entwickeln.
Hm. Ich würde gerne mal nochmal, Herr Möller, zu Ihnen kommen. Sie haben es jetzt schon ein bisschen beschrieben, vielleicht gibt es aber noch mehr. Das ist sozusagen ein sehr molekularbiologischer Blick. Deswegen habe ich Sie auch beide eingeladen. Sie haben was anderes gesehen. Sie haben Menschen gesehen, die nach Impfung Symptome entwickelt haben. Was ist Ihnen als erstes aufgefallen? Welche Symptome haben die vorrangig entwickelt? Wo haben Sie begonnen zu merken, das hängt zusammen? Also Sie hatten jetzt schon ein paar Punkte angeschrieben, aber gibt es da noch mehr, wo Sie sagen, das passiert körperlich mit den Leuten danach? Das konnten Sie beobachten nach einer Impfung?
Ich beschreibe das mal. Es ist ein sehr buntes Bild. Als erstes hatten 90% meiner Patienten diese schwere Müdigkeit, die schwere Fatigue. Und zwar kein Unterschied zwischen Post-Covid oder Post-Vac. Dann hatten sie alle, also die diese Müdigkeit hatten, das PEM-Phänomen, die Post-Exertional Malaise. Dann hatten sie kognitive Störungen. Von leichten kognitiven Störungen, Wortfindungsstörungen, bis schweren kognitiven Störungen. Dann war allen gemein, dass sie das Phänomen der Gruppenintoleranz haben, so habe ich das genannt. Das heißt, die Reizüberflutung in Gruppen konnten nicht mehr toleriert werden. Und das ist besonders bei den Leuten schwer zu ertragen, die vorher sehr aktiv am sozialen Leben teilgenommen haben, die auf Partys waren, die gerne in Gruppen waren. Das ging alles nicht mehr. Die haben sich komplett isoliert. Dann kann in der Regel Musik nicht mehr gehört werden. Ich habe Berufsmusiker, die berufsunfähig geworden sind, weil sie ihr Instrument nicht mehr hören können, was normalerweise ja Glücksgefühle auslöst, das ging nicht mehr. Dann können Bücher nicht mehr gelesen werden, dann kann Autofahren teilweise auch nicht mehr geleistet werden oder nur kurze Strecken. Und jede psychische oder körperliche Belastung führt zu einer Verschlechterung. Dann gibt es ein ganz, ganz buntes Bild. Es gibt Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, es gibt Zeichen von Gefäßentzündung. Ich habe Patienten, die haben Fisteln im Gehirn bekommen, Aneurysmata. Dann gibt es schnellen Herzschlag, das posturale Tachykardie-Syndrom haben viele. Es gibt auch viele Myokarditiden und auch das Myokarditis heißt Herzmuskelentzündung. Und die sind anders als die, die ich bisher gesehen habe, weil sie eine normale Myokarditis kann man nach jedem Schnupfenvirus haben. Und geht meist weg. Da ist die Myokarditis anhaltend. Um jetzt wieder einen Sprung in die Molekularbiologie zu machen, da habe ich vor 3 Tagen einen Artikel gelesen, dass Nanopartikel auch sich gerne im Herzmuskel anhäufen. Und das kann sein, dass das erklärt, warum die so Beschwerden haben. Also nicht nur das Spike-Protein, was nachweisbar ist bei den Patienten. Diese Nanopartikel, die auch nur an der Einstichstelle sein sollten, sind aber offensichtlich auch überall und gehen überall hin. Und das sind dann Herzmuskelentzündungen, die man im Cardio-MRT, das ist das, was man macht, manchmal sieht, aber meistens nicht sieht. Und dann wird es im gutachterlichen Fragen erstmal abgelehnt, weil keiner merkt, dass da eine Myokarditis entstanden ist, die nicht typisch ist. Und eine Myokarditis ist aber in jedem Fall gefährlich und erklärt für mich die vielen Herztode, die wir sehen, was aber auch nicht akzeptiert werden will. Zum Thema Herztod auch nach Impfung, Herztod, ich unterscheide so zwischen akuten Impfschäden und den chronischen. Die chronischen habe ich gerade angefangen zu erzählen, das Post-Vax-Syndrom, aber die akuten Impfschäden sind noch viel dramatischer. Da kennt das Paul-Ehrlich-Institut sogar einige, wie die Sinusvenenthrombose, die Myokarditis, über die ich gerade rede, auch Lungenembolien, das sind alles akute Schäden, die selbst vom Paul-Ehrlich-Institut anerkannt werden. Aber es macht keiner eine Rechnung, wie viel Tote wir denn tatsächlich haben. Aber noch viel schlimmer als diese akuten Komplikationen nach Impfung. Ich wollte noch erzählen, es hat ein Pathologe in Heidelberg, der Peter Schirmacher, der hat ein Programm gemacht mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei, mit örtlichen Pathologien, dass man jeden Todesfall nach Impfung, im zeitlichen Zusammenhang nach Impfung, seziert. Und er hat bei einem Drittel der Fälle dann festgestellt, dass es mit der Impfung zusammenhängt. Und dann ist interessant, was passiert ist. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Professor Mertens, hat gesagt, nee, also plötzliche Todesfälle nach Impfung kann nicht sein. Paul-Ehrlich-Institut kannte das auch nicht. Und dann hat der Generalstaatsanwalt von Stuttgart die Homepage aufgerufen vom Paul-Ehrlich-Institut, vom Robert-Koch-Institut. Da steht nichts von plötzlichen Herztoden. Also hat er untersagt, dass seziert wird nach Tod, nach Impfung. Und dass das möglich ist, dass also auch der Chef der STIKO ist ein Arzt, der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts ist das nicht, das ist ein Biochemiker. Aber für jeden Arzt ist es ganz klar, dass man Sektion, dass man eine Leichenschau, ist das nicht schlagbare, das Maß aller Dinge, da kann man nichts verstecken, da sieht man, woran der Mensch gestorben ist. Das ist sozusagen Qualitätsnachweis, wenn man nachguckt. Und dass das untersagt worden ist von den Leitern der wesentlichen Behörden und von der Justiz und dass der Peter Schirmacher da Stress gekriegt hat offensichtlich, ist schon eine Sache, die man nicht vergessen darf. Also es gibt wesentlich mehr Herztote. Man hat auch gefühlt, kriegt man in den Medien immer mehr mit, dort ein Sportler tot umgefallen. Das kannten wir in der Kardiologie schon vorher. Also es war meist die hypertrophe Kardiomyopathie, das ist eine bestimmte Erkrankung des Herzmuskels und wenn man sich dann körperlich belastet, kann es zu plötzlichem Herztod kommen. Aber gefühlt, wenn man in die Medien guckt und berichtet, immer mehr junge Menschen fallen plötzlich tot um. Und das sind sowohl die akuten Schäden nach Impfung, aber auch die chronische Myokarditis. Das weiß ja kein Mensch, wie lange diese Myokarditis anhält, wann sie weggeht, was man dagegen machen kann. Das ist auch eine Sache, die vorkommt. Aber ich komme jetzt wieder zurück zu den chronischen, also die Müdigkeit, die kognitiven Störungen, die Gruppenintoleranz, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, das habe ich alles bei den Patienten gesehen, in wechselnden Ausführungen. Und 80% der Patienten, knapp 80% mit dem Post-Vac-Syndrom waren arbeitsunfähig, fielen durch soziale Netz und Post-Covid war etwas mehr als 60%. Und es war noch was in meiner Gruppe, ich habe so etwa 300, 350 Patienten gesehen und habe ausgewertet, statistisch ausgewertet, ein Jahreszeitraum. Und in diesem Jahr hatte ich 228 Patienten und davon ein Drittel Post-Covid und zwei Drittel Post-Vac. Und dieses Verhältnis von ein Drittel Post-Covid und zwei Drittel Post-Vac, und das kann man von der Anamnese schon sehr klar sagen. Und es gibt immer ein paar, meinetwegen, man hat sich impfen lassen, hat unmittelbar danach die Infektion gekriegt, dann kann man sie keiner Gruppe zuordnen. Aber meistens kann man im Gespräch schon ganz klar sagen, das ist Post-Covid und das ist Post-Vac. Und bei all den Patienten in der gesamten Zeit, ich bin jetzt seit 4 Wochen berentet, aber in dieser ganzen Zeit, wo ich das gemacht habe, zog sich dieses Verhältnis durch, ein Drittel Post-Covid, zwei Drittel Post-Vac. Und das ist diametral anders, als es in den Medien dargestellt wird. In den Medien wird gesagt, Leute, lasst euch impfen, denn wenn ihr euch impfen lasst, verhindert ihr die Entstehung von Post-Covid. Das ist eine Falschaussage. Warum? Weil die Impfung wohl vor schweren Verläufen schützen mag, aber die Impfung schützt nicht vor Infektionen mit Corona. Das weiß man zum Beispiel von Israel. Israel hat die Bevölkerung durchgeimpft wie kein anderes Land, so systematisch. Die waren dann durchgeimpft und dann gab es eine neue Variante, die afrikanische Variante. Und dann hat man festgestellt, dass die geimpften Israelis 8-mal mehr erkrankten an dem afrikanischen Virus als die Ungeimpften. Im Schluss kann man sagen, dass man sogar, wenn man geimpft ist, eher Corona kriegen kann und damit eher Post-Covid kriegen kann. Also die Aussage, dass die Impfung Post-Covid verhindert, ist ein Märchen. Und es ist ein zweites, was dann auffällt in der öffentlichen Diskussion, dass man Post-Vac sagt, Post-Vac haben wir nur ein paar tausend, aber alles andere unter Long-Covid oder Post-Covid unterordnet. Und das gibt ist eine statistische Fehllage. Nach meinen Daten haben wir doppelt so viel Post-Vac wie Post-Covid. Und die Diskussion, die man immer hat, auch die Justiz immer führt, bei Prozessen Schaden nutzen. Und da sagt man immer, ja, aber insgesamt hat die Impfung ja genutzt. Und das, man mag ja sich nicht vorstellen und man mag ja nicht das ungeheuerliche Denken, dass man mit dieser propagierten Impfung, die von SPD und CDU Gesundheitsministern durchgepeitscht wurde, dass man damit einen Wahnsinnsschaden angerichtet hat. Wenn man das zugäbe, gibt das eine Systemerschütterung. Also bleibt man bei dem Märchen, die Impfung schützt vor Post-Covid und Post-Vac ist nur verschwindend gering.
Mir ist jetzt gerade eine Ergänzung eingefallen. Ja, wir sind ja hier alle, wie wir versammelt sind, an einer möglichst guten Aufarbeitung interessiert. Und es fällt auch auf, damit es, glaube ich, in den letzten 5 Jahren also noch nie so viele Zufälle wie die letzten 5 Jahre gegeben hat. Ja, ne? Also das muss man sich auch mal im Hinterkopf mal zusammen aufaddieren. Ja? Wir haben jetzt gerade vorhin von Plasmidien angesprochen, von diesem SV40-Promoter, der eben absolut unnötig ist, aber sehr gefährlich. Da muss man sagen, den hat Pfizer bei der Zulassung verschwiegen. Ja, und dann hat es wieder Kevin McKernan sequenziert hier und anschließend wurde es dann nachgereicht. Und ich behaupte jetzt mal stock und steif, das kann nur Absicht sein. Also ich war über lange Jahre Projektleiter in Gen-Laboren mit Sicherheitsstufen 1 bis 3 und da magst du keinen einzigen Handgriff, ohne dass du das irgendwo notierst und abheftest. Ja? Und Pfizer hat dann bei der Nachreichung selbst zugegeben, dass Sie das Plasmid aus Ihrem bereits existierenden Gentherapieprogramm entnommen hat. Ja, also die haben das mit Sicherheit gewusst und das musste dann auch entfernt werden, ja, per Hand. Ja. Das muss man einfach auch mal deutlich sagen. Ja. Und da gibt es viele andere Sachen. Ja, jetzt, wenn man sich mal das Spike anschaut, ja, wenn man jetzt denkt, man möchte jetzt, ja, es ist eine schwierige Krankheit, man möchte jetzt eine Impfung herstellen, ja, warum eigentlich das Spike? Man weiß damit, dass Spike so ziemlich der gefährlichste Teil von diesem Virus ist. Ja. Warum zwingt man unsere Zellen ausgerechnet den giftigsten Teil des Virus zu produzieren? Warum ist nicht zum Beispiel irgendeiner draufgekommen und hat einfach dieses Nukleokapsid-Gen, das N-Gen genommen? Ja? Das war die Grundlage des Schnelltests. Also bei einer natürlichen Infektion hat unser Körper ganz viele andere Körper gegen das N-Protein gemacht. Ja? Also warum haben alle dieses Spike-Protein gemacht?
Ja? N-Protein ja? oder Ent-Protein?
End, als Endprotein, das Spike, ja. Noch dazu mit der bekannten Furin-Spaltstelle, damit dann ein Teil abbrechen kann. Und natürlich dann als kleines Molekül sich im Körper verbreiten kann, auch eben biologische Schranken durchbringen kann, was eben ein vollständiges Virus so normalerweise nicht macht. Ja. Und ja, diese seltsamen Zufällen, man kann sie auch vielleicht Lügen nennen, ja, überlasse ich jetzt mal jeden selbst, ist so, dass die in so gehäufter Form aufkommt, dass selbst wir immer wieder welche übersehen. Ja. Ich spreche jetzt mal an diese Impfung in den Muskel. Gut, das war uns eigentlich schon relativ von Anfang an suspekt hier. Ja, aber ja, ich habe jetzt extra noch was mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Ist uns auch erst jetzt vor Weihnachten aufgefallen. Ganz gut ist, wenn man sich immer die Homepages der Herstellerfirmen anschaut. Ich habe hier eine Kopie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das irgendwie in der Kamera sieht. Nicht. Ja. Kann jeder nachschauen, Homepage von BioNTech. Ja. Da ist das Funktionsprinzip dieser sogenannten Impfung ja, erklärt. Und es ist auffallend, man kann also schauen, solange man will, man findet bei keiner dieser Abbildungen irgendwann, also niemals eine Skelettmuskelzelle abgebildet. Das, was hier so grün ist, ist nämlich eine dendritische Zelle. Ja. Das heißt, und es gibt sogar ein Interview von Ugo Schahin, wo er gesagt hat, die mRNA ist gar nicht so kompliziert herzustellen. Das Schwierige ist eigentlich, damit man die Lipid-Nanopartikel an die richtigen Stellen bekommt. Und die waren eigentlich, die funktionieren jetzt 100%ig spezifisch, aber die waren prinzipiell darauf ausgelegt, dass sie in die Lymphknoten wandern, wo diese dendritischen Zellen sich aufhalten. Das sind so Schlüsselmoleküle, sind sogenannte antigenpräsentierende Zellen. Ja. Schlüsselmoleküle für unser Immunsystem, die dann unserem Immunsystem in T-Zellen sagen, eigen, okay, oder fremd bekämpfen. Ja. Also das nur so als kurzer Einschub dazwischen. Ja.
Eine Sache ist mir noch wichtig heute Abend, mit Herrn Müller auch nochmal anzusprechen und zu fragen, Sie hatten ja Kontakt mit dem Paul-Ehrlich-Institut, weil Sie haben jetzt gerade beschrieben, was Sie erlebt haben und gesehen haben und haben dann logischerweise versucht, das an die Behörde zu melden, die dafür zuständig ist. Was waren Ihre Erfahrungen mit diesem, also mit der Anerkennung von Impfschäden oder überhaupt mit dem Melden von Impfschäden?
Also ich war ja retrospektiv so naiv, dass ich vertraut habe der obersten Bundesbehörde, die für die Impfstoffsicherheit zuständig ist. Es gehörte aber, ich habe so mit der Zeit, als ich immer mehr Patienten hatte, so ein gewisses Schema entwickelt. Ich habe jeden gefragt, ob sein Impfschaden anerkannt ist. Übrigens auch jeden gefragt, ob er psychosomatisch fehldiagnostiziert wurde. Jeder ist psychosomatisch fehldiagnostiziert worden. Ein Phänomen, was man Gaslighting bezeichnet, aber das nur nebenbei. Aber keiner ist anerkannt worden. Und ich habe dieses Meldesystem erstmal gar nicht begriffen, bis heute noch nicht ganz, komme ich gleich noch drauf. Und dann habe ich an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben, habe gesagt, dass ich einige Patienten betreue, die, wo die Symptomatik unmittelbar nach der Impfung begann, sodass ich vom Impfschaden ausgehe. Und das Paul-Ehrlich-Institut schrieb mir zurück, ist ja toll, dass Sie das machen, erhöht unsere Qualität, bla bla bla. Und dann schrieb ich zurück, naja, ich habe aber 120, da hatte ich nur 120. Aber ich habe 120 Patienten, bei all denen begann die Erkrankung, meist schwere Müdigkeit, mit der Impfung und keiner ist von euch anerkannt. Schriftliche Antwort, wir prüfen das nicht klinisch. Ich habe gefragt, schriftlich, Schriftverkehr liegt vor, wer mit welcher Qualifikation prüft das denn überhaupt? Antwort vom Paul-Ehrlich-Institut, wir wollen mit Ihnen telefonieren. Ey, und da bin ich sauer gewesen. Dachte ich, das ist ja oberfaul. Und dann habe ich, was ich selten mache, diese Erfahrung über die 120 Patienten, diese zerstörten Existenzen, diese Suizidalität, die die haben und dieses ganze Elend, dann habe ich in 10 Minuten so ein Ding weggeschrieben und an Nordkorea geschickt, an eine Journalistin, weil ich dachte, Nordkorea, Bayern, 600 Kilometer, da kriegt's keiner mit, weil ich schon wusste, das ist ein heikles Thema. Und wie der Zufall das will, der Zahnarzt des Ortes in Burg Lengenfeld machte Urlaub in Pasewalk oder da oben und sah die Zeitschrift und sagte, das ist doch unser Möller. Und hat das gleich online gestellt in Burg Lengenfeld, sodass es jeder gesehen hat. Na hallo, da ging aber die Post ab. Da wurde ich 3-mal zur Geschäftsführung zitiert. Und dann ist es immer so eine Sache. Wie verhält man sich? Ich wollte unbedingt diese Erkrankung kennenlernen. Und ich hatte 120 Patienten, das war mir noch wenig. Und ich wollte Therapieformen ausprobieren, komme ich später. Also habe ich mich schön geduckt, habe der Geschäftsführung versprochen, dass ich mich nicht mehr an die Presse wende. Aber als ich dann das 3. Mal zitiert war, bin ich richtig stinkig geworden, habe gesagt, also Leute, ich kann auch gehen. Ich finde als interventioneller Kardiologe überall einen Job. Aber dann habe ich versprochen, die Füße stillzuhalten. Und ich habe die Füße stillgehalten insofern, dass ich still und heimlich meine Patienten weiter behandelt habe. Und das, so ein Krankenhaus kriegt keinen Pfennig für die Betreuung dieser Patienten. Das wird nicht abgebildet im System. Deswegen kann ich jeden Geschäftsführer auch verstehen, wer sagt, ich will nicht, dass du das machst, weil das bindet nur Ressourcen. Aber so war es. Und es ging dann weiter mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Die prüfen es also nicht. Und die anderen Einheiten, die das prüfen, sind die Versorgungsämter. Und hier muss man wissen, dass in den Versorgungsämtern ärztliche Kollegen arbeiten, die bürokratisch arbeiten. Das sind keine Immunologen, das sind keine Rheumatologen, das sind keine Molekularbiologen, das sind keine Internisten. Das ist halt der medizinische Dienst. Und ich bin mal ein bisschen polemisch, so die hellsten Kerzen im Leuchter sind das nicht. Ja? Und die größte, mehr oder einer gesagt, warum er als medizinischer Dienst arbeitet, ja, im Krankenhaus, es sei ihm zu anstrengend, habe er immer Herzrhythmusstörungen gekriegt. Ja, also echt toll. Und die größte Verantwortung für den medizinischen Dienst ist, dass er eine Tasse Kaffee auf die Akte schüttet. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe eine gewisse Polemik, aber ich habe sie nicht ohne Grund. Von den 150 abgelehnten Impfschäden, vom medizinischen Dienst abgelehnt, habe ich nicht einen erlebt, der sich mal einen Kopf gemacht hat. Was sind Autoantikörper? Was ist Spike-Protein? Ist das eine neue Erkrankung nach der Impfung? Keiner. Die haben alle nur das Paul-Ehrlich-Institut zitiert. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat gesagt, Postvac ist nicht definiert. Was ich vorhin sagte, ist nicht definiert, also gibt es das nicht. Und das Paul-Ehrlich-Institut erkannte nun kein Risikosignal. Und die Versorgungsämter und Paul-Ehrlich-Institut sind auch nicht kurzgeschlossen. Sodass hier ein erkenntnistheoretischer Kurzschluss entsteht. Also, die einen sagen, sie arbeiten nicht klinisch, sie sehen kein Risikosignal, aber sie können es ja auch gar nicht sehen. Und die anderen, die das Signal wohl sehen könnten, berufen sich auf das Paul-Ehrlich-Institut und sagen, gibt's nicht. Und da bin ich zunehmend stinkig geworden und habe dann auch kamen die ersten Prozesse meiner Patienten und die sind alle abgelehnt worden. Und die sind abgelehnt worden von den Richtern mit Hinweis auf das Paul-Ehrlich-Institut. Und immer wieder wurde das Paul-Ehrlich-Institut zitiert, verschwindend gering, die Postwag-Ambulanz in Marburg. Meine Güte, Wartezeiten von über einem Jahr, 10.000 Patienten stehen, die haben am meisten gesehen. Und da stellt sich Professor Schiefer hin und sagt, das sind aber nur 0,02 und das ist nicht mehr als in jeder anderen Impfung. Und da sage ich, das ist ein politischer Arzt. Ja, der hätte als erstes Alarm schlagen müssen und sagen, wir haben ja viel, 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 viel mehr. Und der hätte die Erkrankung definieren können, weil er sie gesehen hat. Ja, hat er nicht. Und dann habe ich mir so langsam einen Kopf gemacht über Paul Ehrlich und dann ist mir durch Zufall ein Artikel von Wiseman, der dem späteren Nobelpreisträger, in die Hand gefallen. Und zwar ein Artikel von 2018. Der war elektronisch im Netz im Januar 2018, ist schriftlich veröffentlicht im April 2018. Den wollten wir noch mal filmen, ist egal. Und dieser Artikel, und man muss wissen, wie so ein Artikel entsteht und wie lange es dauert. Also wenn der Anfang 2018 den veröffentlicht, dann hat er das schon 2016 oder spätestens 17 gewusst, weil es immer so eine lange Zeit dauert, bis man zum Review kommt und der Artikel akzeptiert wird. So. Und dieser Artikel hatte das Thema mRNA-Impfung, eine neue Impftechnologie auf Englisch. Aber das sage ich jetzt lieber nicht, sonst verhaspel ich mich. Und Wiseman sagte, die neue mRNA-Technik eignet sich zur Impfung, ja, aber es gibt immer wieder Patienten, die Autoimmunerkrankungen entwickeln, diffuse Entzündungsreaktionen entwickeln, Störungen der Blutplättchen entwickeln, Thrombosen entwickeln. Ist genau das, was wir gesehen haben. Thrombose, Lungenembolie, Sinusvenenthrombose. Wiseman warnt dann vor der eigenen Methode 2018, vor der Pandemie, und sagt, wir müssen, bevor wir flächendeckend impfen, diese Patienten identifizieren, die at risk sind, sagt er. Hallo? Im Paul-Ehrlich-Institut arbeiten Profis. Ja, die lesen bei der mRNA, bei der neuen Impftechnik, die experimentell ist, wo man noch nichts weiß, sind die dafür zuständig, das zu überwachen. Die kennen jeden Artikel, der weltweit geschrieben wird, in jeder Sprache. Und natürlich kennen die den Artikel von Wiseman. Und natürlich haben die Warnung von Wiseman entwickelt. Dann ist doch das Erste, dass so ein Institut bei einer flächendeckenden Impfung sagt, tritt das auf. Ich sensibilisiere die Hausärzte. Haben die jetzt diese Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen? Tritt das auf. Einfaches Meldeverfahren. Nichts. Aber wenn es auftrat, wurde gesagt, alles psychosomatisch. Und wir erkennen kein Risikosignal. Das ist so der Satz, wo ich denke, ich erkenne kein Risikosignal. Oder wenn man die Augen zumacht, sieht man auch nichts. Ja? Und das ist für mich... Da war ich geschockt, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, hallo, denn zum Beispiel meine Frau wäre nicht geimpft worden, wenn die ihren Job gemacht hätten. Und ich habe ja in der Pandemie gesehen, at risk waren fürs Lungenversagen waren die älteren Männer, so ab 50. Frauen sind nicht gestorben. Kinder doch nicht, Jugendliche nicht, Einzelfälle ja. Und jetzt impft man diese ganze Gruppe durch, was für ein Schwachsinn. Und dann dachte ich, naja, das Paul-Ehrlich-Institut hat auch keine eigene Schadenstatistik. Doch, die haben. Und das ist jetzt der Knüller, der ist gar nicht so alt. 28. November kam eine Excel-Tabelle von Paul Ehrlich raus. Vorher haben die immer nur gesagt, Impfschäden verschwindet gering und wir haben 1400 Verdachtsfälle auf Postvac und auf einmal taucht da eine Excel-Tabelle auf mit knapp 1 Million Schadensmeldungen. Und es gibt keinen Aufschrei in der Republik, nichts, null.
Keine Pressekonferenz,
nichts. Und das ist für mich, hallo? Die haben nicht untersucht, ob Spike-Protein noch weiter Das haben sie nicht, hätten sie machen müssen. Sie haben nicht untersucht, ob diese Autoantikörper, das habe ich gemacht, Mini-Krankenhaus, Wald- und Wiesen-Kardiologe, wir haben das untersucht und das festgestellt, dass die alle Autoantikörper positiv haben. Das sind alles Aufgaben des Paul-Ehrlich-Instituts, auch dass die Chargen unterschiedliche Schäden haben, wahrscheinlich unterschiedliche Verunreinigungen. Ja, Paul-Ehrlich-Institut hat das nicht gemacht, hat es abgestritten, können sie jetzt nicht mehr abstreiten. Und dann sage ich schon, okay, ich bringe dann immer dieses Beispiel, ich bin angezeigt worden 2015, angeklagt worden, angezeigt wegen eines Tötungsdeliktes durch unterlassene Hilfeleistung. Und das will ich mal erzählen, was da passiert ist. Da kommt also, da war ich 3 Tage in meinem neuen Krankenhaus in Bayern und da kommt eine 90-jährige schwer demente Patientin. Und schwer dement bedeutet, kann nicht reden, kann ihren Namen nicht sagen, wimmert nur, weil es ihr schlecht geht. Und wir sehen, es ist ein Infarkt, der ist 2 Tage alt und Herzinfarkte, die 2 Tage alt sind, da ist das Herzgewebe kaputt. Da macht es auch keinen Sinn mehr, wenn man einen Herzkatheter macht. Also habe ich auf das EKG geschrieben, superakuter Infarkt, holt die Angehörigen, die Frau wird sterben und kein Herzkatheter. Das sah der Staatsanwalt und die Kripo kam. Ich war 3 Tage in dem Krankenhaus und die Kripo kam und ermittelte gegen mich wegen Tötungsdelikt, wegen unterlassener Hilfeleistung. 1,5 Jahre hat das Verfahren dann wieder eingestellt, wieder aufgenommen, noch ein halbes Jahr weiter ermittelt und dann endgültig eingestellt. So, das ist die Justiz gegenüber einem Arzt in diesem Land in dieser Zeit. So, und jetzt haben wir eine neue Impfung, wo, ich sage, 500.000 Patienten schwer geschädigt sind, die nicht mehr arbeiten können, wo Beziehungen kaputt gehen, wo Familien kaputt gehen, wo das ganze Glück aus dem Leben raus ist. Denn wer so keine Energie mehr hat, keine Freunde mehr hat, da ist kein Glück mehr da. So, und dann erwarte ich bei diesem Fehlversagen der Behörde, dass man dem Herrn Psychotechnischen die Bundesverdienstkreuz um den Hals hängt, sondern dass man ermittelt, weil diese Behörde in einer Weise versagt hat, wie ich mir das nicht habe vorstellen können. Ich war vielleicht am Anfang naiv, aber jetzt bin ich wütend und traurig gleichzeitig. Ja, und erwarte, dass die Institution dieses Staates, die mit völlig unterschiedlichen Maßmessen, ich werde angeklagt bei der 90-jährigen Dementen, wo man sagt, Gott sei Dank, die verstirbt dieses arme Menschlein jetzt. Da werde ich angeklagt und hier lässt man die Leute laufen und ermittelt nicht. Weil der gesamte Regierungsapparat dahinter steckt. Ja? Und diese ganzen Institutionen, Ethikrat, hallo, ja? Das hat mit Ethik nichts zu tun.
Vielleicht darf ich da rein grätschen kurz.
Ja, bitte.
Weil ich glaube, es geht eigentlich in meine Frage über. Ich habe jetzt noch die Chance, eine Frage zu stellen, bevor die Leute im Publikum dran sind, weil es geht dahin, also ich habe natürlich eigentlich noch viel mehr Fragen, aber das ist ein Riesenthema, vielleicht kommt es aus dem Publikum auch. Mich würde interessieren, Sie haben jetzt angefangen eigentlich damit. Konkret, es finden jetzt Enquete-Kommissionen, Untersuchungsausschüsse statt. Wir haben uns heute auf die Impfkampagne fokussiert. Was kann zu einer Aufarbeitung dieser politisch motivierten Impfkampagne beitragen, würde ich gerne von Ihnen wissen. Und nicht nur unbedingt, ja, die Politik muss, sondern was können Menschen tun, was können wir tun? Also was denken Sie, wie kann eine Aufarbeitung konkret dieser politisch motivierten Impfkampagne gelingen und deren Folgen, die wir gerade besprochen haben?
Also zuerst mal, das ist ja, wenn ich das jetzt fordere und das Paul-Ehrlich-Institut so anschieße, das ist ja nicht konstruktiv. Es nutzt keinem meiner Patienten was, wenn die verknackt werden, was ich auch nicht glaube. Ja? Kontergan-Skandal vor 60 Jahren, ist keiner verurteilt worden. Ja? Aber man spielt auf Zeit und das möchte ich verhindern. Ich möchte, dass jetzt was passiert. Aber ich möchte in erster Linie, dass konstruktiv was passiert, dass Milliarden, jetzt bitte, ne, der Ugo Schahin, 5 Milliarden oder 4 bis 5 Milliarden Vermögen durch BioNTech. Wenn nur eine Milliarde der Forschung zur Verfügung stünde, damit man an den Phänomenen forschen kann und gucken kann, wo man eingreifen kann. Die Forschung, die wir machen, ist rudimentär. Ich war in einer Arbeitsgruppe in der Uni Regensburg, die haben aufgehört, weil sie kein Geld mehr hatten. Ein paar tausend Euro mehr nicht. Ja? Und wenn man das, die Dimension sieht von Verdienst an dieser Impftechnik, 4 bis 5 Milliarden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt nicht Sozialneid, weiß Gott nicht. Es ist einfach eine Dimension, die man nicht mal denken kann. Und dann fehlt das Geld in der Erforschung. Und ich sehe meinen Patienten und ich sehe das Elend. Und dann werde ich wütend. Aber in erster Linie muss Geld dafür zur Verfügung stehen, dass geforscht wird. Ja, sollten vielleicht weniger fremde Kriege finanzieren, sondern uns um die eigenen Leute kümmern. Ja, danke. Und dann muss das aufgearbeitet werden, und zwar auch mit Juristen, die da nicht involviert sind. Man muss sich Juristen von außen holen, die ganz sachlich nach geltendem juristischem Recht, Justiz ist ja eine Rechtswissenschaft, und nach nachvollziehbaren Kriterien das Verhalten der einzelnen Player dokumentieren und bewerten. Vor dem Hintergrund, dass wir 500.000 Impfgeschädigte haben. Und wenn ich sage 500.000 Impfgeschädigte, dann haben wir auch mindestens 500.000 Partner, die davon betroffen sind und wo das Glück auch rausgeht. Nicht nur bei den Erkrankten, sondern auch bei ihren Familien und bei ihren Partnern.
Und Kinder, Eltern.
Ja.
Und vielleicht noch Herr Steger, haben Sie dazu Ideen, was die Aufarbeitung angeht?
Ideen ist gut, ja. Also ich meine, ich kann alles unterstreichen, was Herr Waller jetzt gesagt hat. Ja. Es muss natürlich durch Leute folgen, die nicht involviert waren, sonst ist es nur gespielt hier und ändert gar nichts. Und das große Problem ist, dass immer noch ganz wenige Leute Bescheid darüber wissen. Ja. Und da sehe ich die Hauptschuldigen tatsächlich in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ich denke mal, die hätten es in der Hand, dass sie das innerhalb kürzester Zeit publik machen könnten, damit dann der lang erwartete Aufschrei endlich kommt. Und natürlich braucht man dann natürlich auch die entsprechenden Richter, die das dann tatsächlich angehen. Ja. Und mal die Ursachen sich anschauen, nämlich nicht nur auf RKI und PI verweisen. Ja. Also ich sehe das Problem tatsächlich bei den Medien. Ja. Und Zensur ist dann ein wichtiger Punkt. Also ich meine, die EU, die verkündet ja, damit das jetzt demnächst eigentlich so ihr Hauptanliegen ist, ne? Desinformation, wie es so schön heißt. Ja. Das gibt es natürlich schon lange. Also ich habe am Anfang das Ganze nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also meine Frau und ich, wir haben schon, glaube ich, mittlerweile seit 16 Jahren keinen Fernsehen mehr. Ja. Da habe ich gesagt, wir waren wahrscheinlich die letzten zwei Leute, die gemerkt haben, dass wir in einer Pandemie leben hier. Ja. Uns ist eigentlich erst so richtig aufgefallen, wie mehr Leute Einkaufswegen mit Toilettenpapier gekauft haben, ja, die man nicht zuordnen konnten. Ja. Und ich habe dann im ersten Lockdown mal die Zeit genutzt und mal in PubMed, das ist die bekannte amerikanische Online-Bibliothek, wo alles an Wissenschaft stündlich praktisch erweitert wird. Ja. Und mein Einstieg war über die PCR, aber fast 30 Jahre PCR gemacht hier, und wie dann Herr Tedros verkündet hat, das habe ich in einem Hotel übrigens gesehen, weil wir hatten ja keinen Fernseher, dass er jetzt weiß, wie er die Pandemie bekämpft, nämlich mit Testen, Testen, Testen. Ja, und als ich dann gehört habe, PCR-Test, dann habe ich zunächst gedacht, naja, Schweinegrippe Teil 2, das checken die Leute in 6 bis 8 Wochen. Ich habe dann interessehalber einfach mal nachgeschaut, was denn Herr Mallis so geschrieben hat. Ja.
Und dann, Herr Mallis, das wer?
Der Erfinder der PCR, genau, der leider im August vor der Pandemie dann gestorben ist. Und ja, und es waren tatsächlich 5 belanglose Publikationen gelistet. Also von jemandem, der die PC erfunden hat, einen Nobelpreis dafür bekommen hat, ja, sind in dieser wichtigsten Bibliothek, die es dazu gibt in der Wissenschaft, 5 belanglose Publikationen zu finden. Ja. Und das war eigentlich für mich dann der erste Punkt, wo ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen. Ja. Damit es eben keine reine Schweinegrippe Teil 2 ist, sondern damit irgendwas Größeres geplant ist. Also die Zensur hat schon ganz früh angefangen. Und da vielleicht noch ein Punkt, die wenigsten haben wir irgendeine Ahnung davon. Ja. Und viele sagen, ja, wenn das so schlimm ist, warum liest man dann nichts? Man kann Sachen im Netz löschen. Das findet tatsächlich statt. Ich habe also vorletztes Jahr mehrere Artikel in Epoch Times zum Beispiel geschrieben. Ja. Und habe da immer die entsprechenden Online-Links eingestellt. Und es ist mehrfach passiert, als die dann zur Publikation angestanden sind, ja, dass plötzlich diese Links nicht mehr zu finden waren oder nicht mehr funktioniert haben. Ja.
Also wenn es um Aufarbeitung geht, höre ich jetzt raus, sozusagen die Rolle der Medien ins Visier nehmen, oder?
Ist für mich der wichtigste Punkt, ja, weil man eben nur politisches Narrativ unterbekommt, und das betrifft leider auch die Wissenschaft, wenn man sich eben diese PubMed-Online-Bibliothek anschaut. Wir haben jetzt verschiedene Sachen publiziert, eben nicht dort, wir haben es probiert. Ja. Aber sobald da irgendwas drinsteht in Überschrift oder Abstrakt, was das politische Narrativ auch nur minimal in Frage stellt, schickt der Editor das gar nicht an die Gutachter raus, sondern schickt es am nächsten Tag postwendend ohne Begründung zurück. Eine Sache, was eigentlich vorher überhaupt niemals gegeben hat. Ja, es wird immer an 2 Gutachter geschickt und dann wird auch gewartet, was die sagen. Ja. Ja. Und das wird also heutzutage schon massiv vorher aussortiert. Ja. Also diese ganze Zensur betrifft das jetzt nicht nur die Tageszeitungen, die man so kennt, ja, sondern tatsächlich auch wissenschaftliche, medizinische Fachzeitschriften. Und das ist ein Problem.
Okay, Sie hatten noch mal das Mikrofon hochgehoben. War noch irgendwas Wichtiges, was zum Nachtrag gehörte?
Ja, habe ich mir noch überlegt. Ja doch, ich sag's noch. Aber das ist noch mal eine Bemerkung zu meinem Lieblingsfeind Paul-Ehrlich-Institut. Und zwar taucht immer in den Medien, ich glaube, Fokus hat das auch gebracht, auf, dass mehr als 50% der Meldungen von PostFAC von Deutschland kommen. Und dann sagt das Paul-Ehrlich-Institut ganz sarkastisch, ja, aber in Deutschland sind ja nicht mehr als 50% weltweit verimpft worden. Was zum Professor aus Erlangen hat dann gesagt, ja, wir sind wohl die Weltmeister der Wehleidigkeit oder so. Also da werden die Patienten auch noch obendrein diskreditiert. Jetzt ist die Frage, worauf beruft sich diese Zahl? 1400 Verdachtsfälle, niemals nichts, sind wesentlich mehr. Weltweit sollten es 2500 sein. Das ist ein Witz in Dosen, kann gar nicht sein. Und jetzt bezieht sich diese Zahl 1400 auf 2500 und wir hätten mehr als 50%. Gleichzeitig hat die EMA aber eine halbe Million geführt, fast eine halbe Million von chronischer Müdigkeit nach Impfung.
Andere Bezeichnung.
Ja, und das ist einfach. Wenn man diese Zahlensauerei sieht, wie man wirklich Zahlen bewusst falsch lanciert, und es glaubt jeder, und der Fokus schreibt und viele andere Zeitungen auch zum Thema Medien, und keiner hinterfragt das, ja, und dann sehe ich, ich arbeite auch als Sachverständiger mit Gutachten, dass das dann auf einmal in den Gutachten erscheint, dass der Gutachter sagt, ja, man sieht ja daran schon, dass wir hier viel mehr melden, mehr als 50%, dann wird dieses Argument weiter tradiert Und am Ende kommt mein Patient nicht zu seinem Recht. Deswegen musste ich diese Unwahrheit, diese grobe Unwahrheit des Paul-Ehrlich-Institutes auch nochmal benennen.
Okay, dann ich würde jetzt erstmal für den ersten Teil mich bedanken für Ihre Ausführungen. Gerne.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.